Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Einer unserer Reporter hat im Vorfeld der heutigen Sendung mal versucht, 30 Sekunden lang zu gurgeln, aus dienstlichen Gründen, und festgestellt, das ist gar nicht so einfach. Allerdings ist das Gurgeln deutlich angenehmer als die Rachenabstriche, die man bislang über sich ergehen lassen muss, wenn man sich auf das neuartige Coronavirus testen lässt. Weshalb man in Österreich und jetzt auch hierzulande Hoffnungen auf Gurgeltests für Corona setzt. Wie die funktionieren und wie zuverlässig sie sind, verraten wir gleich. Außerdem berichten wir über das unterschätzte Risiko bei der Arbeit an Hautkrebs zu erkranken. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Ein Corona-Test ist nicht besonders angenehm. Da stochert einem ein vermummter Mensch mit einem langen Wattestäbchen hinten im Hals und in der Nase rum. Viel schöner wäre es doch, wenn man einfach nur mal gurgeln müsste, um Viren im Rachenraum aufzuspüren. In Österreich geht das schon. Dort setzt man jetzt im großen Stil sogenannte Gurgeltests für SARS-CoV-2 ein. Zum Beispiel, um im Herbst 15.000 Schüler zu testen. Um rauszufinden, ob sowas auch hierzulande eine Option wäre, wird der Gurgeltest für Corona gerade in Köln evaluiert. Michael Lange hat sich das mal angeschaut.
Tragen Sie Ihre Mund-Nase-Bedeckung im gesamten Bahnhof?
Hinter dem Kölner Hauptbahnhof am Breslauer Platz hat die Stadt Köln ein großes Corona-Testzentrum aufgebaut. Menschen in weißen Overalls laufen herum, ihre Gesichter sind verhüllt, nur die Augen sind hinter der Schutzbrille zu erkennen. Die Probenentnahme erfolgt durch einen Nasenrachenabstrich. Worauf es ankommt, erläutert Gerhard Andreas Wiesmüller. Er leitet die Abteilung Infektions- und Umwelthygiene des Gesundheitsamtes der Stadt Köln.
Mit dem Stäbchen geht man dann eben an die hintere Rachenwand. Können sich vorstellen, das kann sehr leicht zu Würgereiz halt kommen. Und wenn man das getan hat, dann geht man nochmal rechts und links durch die Nase sozusagen in den oberen Rachenbereich hinein, um dort Material zu nehmen.
Nur geschultes medizinisches Personal kann einen solchen Abstrich vornehmen. Präzision ist gefordert, denn wenn etwas falsch läuft, gelangen keine Viren auf den Wattetupfer und der Corona-Test ist wertlos.
Der Nasenrachenabstrich gilt als goldener Standard, aber wenn die zu untersuchende Person sich zum Beispiel sträubt oder derjenige, der es tut, nicht forsch genug ist, ja, und eben in den Bereichen nicht richtig mit dem Stäbchen ankommt, dann kann es da auch zu falsch negativen Ergebnissen kommen.
Mit der Folge, dass sich Infizierte in falscher Sicherheit wiegen und ohne es zu wissen weitere Menschen anstecken könnten. Ein einfacheres und weniger unangenehmes Testverfahren könnte solche falsch negativen Ergebnisse reduzieren. Die Zutaten: ein Schluck Kochsalzlösung, nicht mehr als ein halbes Schnapsglas.
Die Methode sieht letztendlich so aus, dass man 10 Milliliter Flüssigkeit in den Mund nimmt, den Kopf ein bisschen nach hinten, halbe bis eine Minute gurgelt und dann die Flüssigkeit in ein Pöttchen sozusagen spuckt. Und dieses Pöttchen geht dann genau wie der Tupfer ins Labor.
Eine halbe Minute gurgeln ist schon anstrengend. Nach dem Ausspucken wird alles sauber beschriftet und die Probe geht ins Labor. Dort ist sie bereit für den PCR-Test, die Polymerase-Kettenreaktion. Im Labor läuft alles so ab wie beim Nasenrachenabstrich, denn das Material vom Wattetupfer wird ebenfalls in Kochsalzlösung aufgenommen und anschließend untersucht. Dass möglicherweise nach dem Gurgeln weniger Virus in der Flüssigkeit schwimmt, ist kein Problem, denn der PCR-Test, bei dem das Viruserbgut vervielfältigt wird, ist hochempfindlich. Ob die Ergebnisse des Gurgeltests genauso zuverlässig sind wie der Goldstandard, hat ein privates Labor im Auftrag der Stadt Köln in den letzten Wochen untersucht. Insgesamt 183 Proben wurden doppelt genommen, jeweils mit einem Gurgeltest und einem Nasenrachenabstrich. Dann wurden beide Proben mit der PCR untersucht und verglichen. Das Ergebnis ist noch nicht bekannt, aber Gerhard Andreas Wiesmüller ist optimistisch.
Ich bin davon überzeugt, dass das Rachenspülwasser mindestens genauso gut, wenn nicht vielleicht sogar besser sein kann als der Abstrich, weil sie haben die Abwehr nicht. Sie können, wenn sie gurgeln, das Spülwasser kommt sehr gut im Rachenbereich überall ran und löst eben entsprechend dann auch Virusmaterial. Und ich glaube nicht, dass sie schlechter ist als der Nasenrachenabstrich.
Der Gurgeltest ist vor allem einfacher und weniger fehleranfällig als der Nasenrachenabstrich. Geschultes medizinisches Personal ist nicht vonnöten. Im Prinzip kann jeder zu Hause eine Gurgelprobe nehmen. Ein Wiener Start-up-Unternehmen vermarktet bereits ein passendes Testkit. Bislang muss das Rachenspülwasser noch ins Labor geschickt werden. Wenn ein guter, einfacher Schnelltest als Virusnachweis hinzukommt, lässt sich die ganze Testprozedur ins Badezimmer verlegen. Dazu müssen die Schnelltests so einfach funktionieren wie ein Schwangerschaftstest. Und sie müssen eine ausreichende Empfindlichkeit und Genauigkeit unter Beweis stellen.
Mit Gurgeltests könnten sich Coronaviren bald niederschwelliger nachweisen lassen als mit einem Nasenrachenabstrich. Ein Beitrag von Michael Lange. Das Risiko, dass Menschen durch Ausübung ihres Berufs an Hautkrebs erkranken, ist offenbar deutlich größer als bisher angenommen. So zumindest das Ergebnis einer Studie, die jetzt auf der virtuellen Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Arbeits- und Umweltmedizin vorgestellt worden ist. Details von Volker Mrasek.
Es gibt nur noch eine Berufskrankheit in Deutschland, die häufiger bestätigt wird. Das ist Schwerhörigkeit durch Lärm. Danach komme gleich weißer Hautkrebs, sagt Sven Malte-John, Professor für Berufsdermatologie an der Uniklinik Osnabrück. Und das, obwohl heller Hautkrebs noch gar nicht lange als Risikoerkrankung im Beruf anerkannt ist. Erst seit 2015.
Eine Form von diesem hellen Hautkrebs, das Stachelzellkarzinom, ist die Form, die am engsten mit Sonnenbestrahlung zusammenhängt und die deshalb auch für diese Berufskrankheit die maßgebliche Form von hellem Hautkrebs ist. Die Fälle mit beruflichem Hautkrebs haben ganz stark zugenommen. Wir waren zunächst bei 5.000. Erkrankungen, die da pro Jahr gemeldet worden. Jetzt sind wir schon bei 10.000 Fällen.
Stachelzellkarzinome entwickeln sich vor allem bei älteren Beschäftigten. In der Mehrzahl der gemeldeten Fälle trat die Erkrankung erst im Rentenalter auf. Entscheidend ist offenbar, dass die Betroffenen dem schädlichen UV-Licht der Sonne Tag für Tag ausgesetzt waren. Beim viel selteneren schwarzen Hautkrebs ist das offenbar anders. Bei ihm spielen gelegentliche starke Sonnenbrände wohl die entscheidende Rolle.
Die Menschen sterben an beruflichem Hautkrebs in der Regel glücklicherweise nicht. Gleichwohl kann auch ein solches Stachelzellkarzinom Tochtergeschwüre setzen und dann eben halt Probleme an verschiedensten Körperstellen hervorrufen. Aber das Hauptproblem ist eigentlich, dass die Menschen sich mit einer chronischen Erkrankung herumschlagen müssen. Wir erleben es eben sehr häufig, dass sich alle 2 bis 3 Wochen wieder ein neues Tumorereignis entwickelt. Irgendwo in den Arealen der Haut, die beruflich so viel Sonne abgekriegt haben.
Die Fallzahlen steigen auch deshalb, weil das Risiko für Arbeitnehmer in der Vergangenheit unterschätzt wurde. Als gefährdet galt nur, wer mindestens 3/4 seiner Arbeitszeit im Freien verbringt, Bauarbeiter zum Beispiel. Eine Studie der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung kommt aber zu ganz anderen Schlüssen. Dafür wurden Beschäftigte aus verschiedensten Berufsgruppen mit Dosimetern ausgestattet, um ihre tatsächliche Strahlenbelastung zu ermitteln. Leiter der Langzeituntersuchung ist der Physiker Marc Wittlich aus dem Institut für Arbeitsschutz in St. Augustin.
Diese Studie nennt sich Genesis UV. Bislang haben von 2014 an bis heute etwa 1000 Probanden mitgemacht und das nicht nur an einem Tag, sondern über 7 Monate, arbeitstäglich. Wir waren selbst überrascht. Laut unseren Ergebnissen ist man schon stark bestrahlt, wenn man deutlich weniger als ein Drittel seiner Arbeitszeit im Freien verbringt.
Auch für Sven Malte-John sind die Befunde aus der Studie alarmierend. Der Dermatologe und Umweltmediziner leitet daraus ab,
dass eben jemand, der eine Stunde an 50 Tagen zwischen April und Oktober in der Zeit von 11 bis 16 Uhr draußen beschäftigt ist, da schon ausreichende Mengen an UV-Strahlung abbekommt, um sein Hautkrebsrisiko ganz erheblich zu erhöhen.
Dadurch vergrößert sich der Kreis der Risikobeschäftigten sehr stark. Es sind nicht mehr nur Bau- und Gartenarbeiter, Briefträger, Landwirte und Fischer. Auf eine Stunde in der Sommersonne kommen zum Beispiel auch Erzieherinnen, die Kinder im Freien betreuen. Bisher hatten 2 bis 3 Millionen Werktätige in Deutschland das Anrecht auf eine Hautkrebsvorsorge über den Arbeitgeber, wie Marc Wittlich sagt. Jetzt sei die Zahl viel höher.
Da gehe ich momentan davon aus, dass dies mehr als 5 Millionen Personen sein könnten.
In vielen Kleinbetrieben werde der Arbeitsschutz vernachlässigt und die Belegschaft nicht vernünftig aufgeklärt, beklagt Sven Malte-John. Wenn sich das nicht ändere,
dann wird sich die Zahl der Hautkrebserkrankten in der Zukunft noch ganz erheblich erhöhen. Wir sehen ja hier sehr viele Patienten, bei denen das bereits passiert ist, also die bereits beruflichen Hautkrebs haben. Und die sagen alle, warum hat mir das keiner vorher gesagt? Ich hätte mich ja geschützt.
Die Berufskrankheit Hautkrebs ist auf dem Vormarsch in Deutschland. Ein Beitrag von Volker Mrasek war das. Wenn Computer und Handys auf dem Schrott landen, dann wird das Gold, Silber und Kupfer, das drin steckt, oft wiederverwertet. Bei exotischeren Metallen klappt's aber noch nicht so recht mit dem Recycling. Weil das ökologisch und ökonomisch aber durchaus sinnvoll wäre, erproben Forscher in einem EU-Projekt gerade neue Recyclingverfahren. Andrea Hoferichter hat sich das mal in Goslar angeschaut.
Wo wir gerade hier vor dem Magnetabscheider stehen.
Mike Bergamos vom Recyclingunternehmen Elektrocycling im Harzort Goslar zeigt, wie man aus alten Elektrogeräten teure Metalle wieder herausbekommt, vor allem Gold, Silber und Kupfer. Dazu werden die Geräte geschreddert und die Schnipsel nach Farbe, Gewicht und eben Magnetisierbarkeit sortiert. Exotischere Metalle wie Tantal, Neodym oder Wolfram bleiben bei diesem Prozess allerdings oft auf der Strecke. Und das nicht nur, weil die Mengen im Materialmix viel zu klein sind.
Bei Neodym-Magneten, die sind sehr brüchig und neigen dazu, wirklich in Staub zu zerfallen hier bei unseren Prozessen und führen dann dazu, dass es überall an allen Anlagenteilen klebt, aber nicht in unseren Aufbankbehältern landet.
Abhilfe soll eine Anlage schaffen, die im Rahmen eines EU-Projekts zum Recycling von Handys und Leiterplatten entwickelt wurde. Sie hatte ihren ersten Testlauf hier in Goslar und wird gerade komponentenweise an verschiedenen Forschungsinstituten optimiert. Ihr Trick: Die Bauteile mit den gewünschten Metallen werden vor dem Schreddern automatisiert entfernt, erklärt Projektleiter Dr. Kurt Fricke-Begemann von der RWTH Aachen.
Wir machen da so eine Art Rosinenpicken. Die wichtigen Teile holen wir uns runter. Der Rest der Platine geht den üblichen Weg.
Im Fall von Handys entnimmt ein Roboterarm die Platinen, die oft mit Grießkorn kleinen Tantalkondensatoren gespickt sind. Diese Leiterplatten werden dann in gefrierschrankgroßen Kästen mit Laserlicht untersucht. Leiterplatten aus anderen Geräten können dort direkt eingespeist werden. Mit Laserhilfe entsteht dann eine Art 3D-Aufnahme der Platinen und der Bauteile darauf.
Danach werden die Inhaltsstoffe analysiert, indem der Laser ein kleines Loch in die Oberfläche bohrt und anschließend das Material im Inneren so stark erwärmt, dass ein Teil des Materials verdampft wird und selber beginnt zu leuchten. Und das kann man dann mit entsprechenden optischen Verfahren wieder aufnehmen und erkennen, welches Material sich darin befindet.
Bauteile, die wertvolle Rohstoffe enthalten, werden daraufhin entlötet, ebenfalls mit einem Laser. Ein Luftstrom saugt die losen Teile von der Platine und sortiert sie in verschiedene Behälter. In einer anderen Maschine werden Handy-Vibrationsalarme und Lautsprecher, die Wolfram und Neodym enthalten, durch Druckwellen aus den Kunststoffgehäusen gelöst, analysiert und sortiert.
Der Vorteil bei uns ist jetzt, dass wir die elektronischen Bauteile, wie zum Beispiel die Kondensatoren, halt einzeln sammeln. Und in dieser einzelnen Sammlung dann ein sehr hoher Anteil von Tantal enthalten ist. Mehr als in einem Tantalerz zum Beispiel, das für die Primärproduktion verwendet wird.
Im Fall reiner Leiterplatten sei der Weg zur Wirtschaftlichkeit nicht mehr weit, sagt Kurt Fricke-Begemann. Bei den Handys allerdings müsse die Zerlegung noch für mehr Modelle funktionieren und insgesamt schneller werden. Technisch wollen die Forscher das über eine intelligente Robotik und Sensorik lösen und sie betreiben gerade Akquise bei Herstellern und Händlern, um möglichst viele alte Handys zusammenzubekommen. Denn in jedem Gerät stecken beispielsweise nur 1 bis 2 Gramm Tantalkondensatoren.
Das klingt jetzt nicht wahnsinnig viel. Wenn man aber am Tag 1000 oder im Jahr Hunderttausende davon verarbeiten kann, dann sind das halt hunderte Kilogramm oder mehrere Tonnen Material alleine für diese eine Fraktion.
Gleichwohl plädiert Kurt Fricke-Begemann dafür, jedes Handy so lange wie möglich zu nutzen. Das Recycling sei energieaufwendig und selbst wenn man große Mengen wieder aufbereite, komme man wahrscheinlich nicht ohne frische Rohstoff aus dem Bergbau aus.
Auch exotische Metalle im Elektroschrott lassen sich recyceln. Ein Beitrag von Andrea Hoferichter war das. Bei der Suche nach Arzneimitteln gegen Covid-19, da wäre es natürlich praktisch, wenn man dabei Medikamenten fündig würde, die bereits zugelassen sind. Frankfurter Forscher haben deshalb mal getestet, ob bestimmte Krebsmedikamente helfen könnten, das neuartige Coronavirus in Schach zu halten. Und ihre Antwort lautet im Prinzip ja, wie Susanne Rochholz berichtet.
Die neuen Hoffnungsträger haben kryptische Namen wie Omipalisib, Lonafanib und Sorafenib. den insgesamt 5 Wirkstoffen gemein ist. Sie sind klinisch bereits zugelassen zur Behandlung von Krebs und könnten auch helfen, wenn Menschen sich mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 angesteckt haben. Darauf deuten zumindest Laborversuche hin, über die Forschende der Goethe-Universität Frankfurt am Main kürzlich im Fachmagazin Molecular Cell berichtet haben. Den Ansatz der WissenschaftlerInnen beschreibt der beteiligte Biochemiker Christian Münch.
Was passiert nach der Infektion mit SARS-CoV-2? Was könnte das Virus brauchen in der Zelle, um sich da gut, sagen wir mal, einnisten zu können und zu überleben? Und da schauen wir dann diese Veränderungen an und suchen ganz speziell nach Schwachstellen, die wir dann angreifen könnten, um so zu verhindern, dass das Virus sich in der Zelle vermehren kann. Und das hat unsere Forschung jetzt auch zeigen können, dass es solche Schwachstellen gibt, ganz bestimmte Signalwege, die aktiviert werden. Und wenn wir die ausschalten mit Medikamenten, die für andere Krankheiten zugelassen sind, dass dann das Virus sich nicht mehr vermehren kann in der Zelle.
Warum die Frankfurter Virologen und Biochemiker ausgerechnet auf Krebsmedikamente setzten, um wichtige Signalwege zu blockieren, die SARS-CoV-2 nutzt, hat vor allem einen Grund. In der Krebsmedizin sind Wirkstoffe, die gezielt bestimmte Stoffwechselprozesse in Zellen beeinflussen, schon lange im Einsatz.
Die Krebsforschung bekommt seit vielen Jahren schon viel mehr Aufmerksamkeit, viel mehr Gelder und es ist einfach viel mehr Forschung schon passiert. Man versucht, auf Medikamente zu setzen, die schon zugelassen sind, und das sind oft einfach Krebsmedikamente. Da gibt es auch ganz viele in der Entwicklung, die man dann relativ schnell anpassen kann und hierfür verwenden.
Die Frankfurter Forschenden konnten zeigen, dass die 5 getesteten Krebsmedikamente SARS-CoV-2 daran hindern, sich in menschlichen Zellen zu vermehren. Dass Viren häufig Signalwege in ihren menschlichen Wirtszellen verändern, um sich zu reproduzieren, war der Ausgangspunkt ihrer Arbeit. Konkret nahmen die Wissenschaftler in den infizierten Wirtszellen Eiweiße mit angelagerten Phosphorgruppen ins Visier. Dabei löst eine durch das Virus ausgelöste Proteinveränderung die nächste aus und das Signal wird wie in einer Kaskade weitergeleitet. Die 5 gewählten Medikamente gehören zu einer Reihe von Krebsarzneien, die Signalwege in dieser Kaskade unterbrechen. Das passt, weil die Aktivitäten in der Zelle sich bei Krebs und Covid-19 ähneln. Die Wissenschaftler haben sich ihr Verfahren patentieren lassen. Geld verdienen wollen sie damit aber nicht.
Wir werden da nichts unternehmen. Im Endeffekt liegt der Ball eigentlich bei den Firmen, die Patente auf diese Medikamente haben.
Christian Münch und sein Team haben bislang ausschließlich mit Zellkulturen gearbeitet. Der nächste Schritt auf dem Weg zu einer potenziellen Covid-19-Therapie wären jetzt klinische Studien. Dafür müssten Pharmafirmen genügend Infizierte als Testpersonen finden, was wegen der bekannten Nebenwirkungen der Krebsmedikamente nicht einfach werden dürfte. Beim Verband Forschender Arzneimittelhersteller äußert man sich deshalb eher zurückhaltend bezüglich der neuen Wirkstoffkandidaten. Aktuell werde, neben der weltweiten Suche nach einem Impfstoff, an mehr als 100 Substanzen zur Behandlung von Covid-19 geforscht, sagt Verbandsgeschäftsführer Siegfried Trohm. Er gehe davon aus, dass die Pharmaunternehmen eher eigene Ideen als Ansätze von außen verfolgen werden.
Es gibt einen Wettlauf der verschiedenen Firmen und die Firmen müssen auch darauf achten, wie lange die Entwicklung jetzt noch von solchen Ansätzen dauert. Die Untersuchung von Krebsmitteln ist in den allerersten Anfängen. Das heißt, es wäre noch viel Arbeit nötig. Da braucht man sicher noch weitere Versuche im Labor und mit Tieren, bevor man dann klinische Studien starten kann.
Krebsmedikamente für den Kampf gegen Covid-19. Susanne Rochholz berichtete über vielversprechende Ansätze, die sich aber wohl nicht so schnell umsetzen lassen. Hier geht es jetzt weiter mit den Wissenschaftsmeldungen. Heute von und mit Lucian Haas.
Die Himmelsscheibe von Nebra ist möglicherweise gar nicht 3600 Jahre alt. Archäologen der Universität Frankfurt und des Archäologischen Staatsmuseums in München ziehen auf Basis neuer Analysen der Fundumstände die bisherige Datierung in Zweifel. Sie halten die Scheibe zwar historisch für echt, sehen aber die Entstehung eher in der Eisen- anstelle der Bronzezeit. Damit wäre die Himmelsscheibe 1000 Jahre jünger als bisher vermutet. Die Neudatierung könnte dem Fund einen Teil seiner kulturhistorischen Bedeutung nehmen. Bisher galt die Himmelsscheibe von Nebra als weltweit älteste bekannte konkrete Darstellung des Kosmos und deshalb als einer der bedeutendsten archäologischen Funde in Deutschland. Seit 2013 zählt sie zum UNESCO-Weltdokumentenerbe. Forschende aus ganz Europa haben heute an die EU-Kommission appelliert, den Europäischen Forschungsrat ERC nicht zu schwächen. In ihrem offenen Brief heißt es: Im Lichte der Diskussionen um den kommenden Rahmen des langjährigen EU-Budgets Horizon Europe seien Kürzungen in allen Bereichen zu befürchten, also auch beim ERC. Der ERC sei aber das wichtigste Finanzierungsinstrument für die Grundlagenforschung und habe maßgeblichen Anteil an der wachsenden Forschungsstärke Europas. Deshalb werde die EU dringlichst gebeten, die Finanzausstattung des ERC im kommenden EU-Budget zu sichern. Der offene Brief wurde von 16.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unterzeichnet. Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt für schwerkranke Covid-19-Patienten eine Hormonbehandlung. Es geht um den Einsatz von bestimmten Kortikosteroiden. Schon im Juni hatte eine Studie gezeigt, dass der Wirkstoff Dexamethason die Sterberate bei bestimmten Covid-19-Patienten senken kann. Jetzt bestätigte eine im Fachmagazin JAMA veröffentlichte Metastudie, die die Ergebnisse einer ganzen Reihe klinischer Versuche zusammenfasst, diesen Effekt nicht nur für Dexamethason, sondern in ganz ähnlicher Weise auch für Hydrocortison. Die Erkenntnisse spiegeln sich in der neuen Behandlungsempfehlung wider, die die WHO heute veröffentlichte. In der klinischen Praxis hat sich der Einsatz verschiedener Kortikosteroide bei der Behandlung schwerer Fälle von Covid-19 bereits etabliert. Diese Wirkstoffe bekämpfen nicht das Virus selbst, vielmehr regeln sie überschießende Reaktionen des Immunsystems herunter. Die NASA hat einen Booster ihrer geplanten Mondrakete getestet. Booster sind Hilfsantriebe, die beim Raketenstart für zusätzlichen Schub sorgen und dann abgeworfen werden. Das jetzt auf einem Teststand am Boden erstmals gezündete Modell ist nach Angaben der NASA der bislang größte und stärkste Booster der Welt. Er ist 54 Meter lang und 4 Meter breit. Pro Sekunde verbrennt er mehr als 6 Tonnen Brennstoff und entwickelt dabei mehr Schub als die Leistung von 14 startenden Jumbojets zusammengerechnet. Jeweils 2 solcher Booster sollen beim sogenannten Space Launch System der NASA zum Einsatz kommen. Mit diesem Raketensystem sollen in einigen Jahren bemannte US-Missionen wieder zum Mond und vielleicht eines Tages auch zum Mars starten. Ein neuartiger Filter kann Hormone aus Wasser entfernen. Er könnte damit ein Problem der modernen Zivilisation lösen helfen. Denn im Abwasser finden sich zunehmend Mikroschadstoffe wie Steroidhormone. Konventionelle Kläranlagen können diese Verunreinigungen bisher nur unzureichend beseitigen. Ein Forscherteam am Karlsruher Institut für Technologie entwickelte ein Filtersystem, das auch Hormone sicher einfangen kann. Es basiert auf einer feinporigen Polymermembran mit einer dahinterliegenden 2 mm dicken Schicht aus Aktivkohle mit besonders feinen Kohlenstoffpartikeln. Mit diesem Filter konnten die Wissenschaftler in Experimenten bis zu 99% des besonders wirksamen Hormons Östradiol aus Wasserproben entfernen.
Das waren die Meldungen heute von und mit Lucian Haas. Und jetzt haben wir hier noch was zum Thema Diskriminierung bei der Eroberung des Weltraums.
Sternzeit, 3. September. Fast nur weiße Männer für das All. Anfang Juni rief die Vorsitzende der amerikanischen Astronomischen Gesellschaft nach der Tötung mehrerer Afroamerikaner dazu auf, solches Unrecht zu benennen und den Astronomen und Studenten afroamerikanischer Herkunft beizustehen. Megan Dunhue von der Michigan State University betonte, dass die Astronomische Gesellschaft in ihrem künftigen Strategieplan Antidiskriminierung und Inklusion noch viel stärker berücksichtigen wolle als bisher. Es gibt einiges zu tun, denn in kaum einem Wissenschaftszweig sind Angehörige von Minderheiten so wenig vertreten wie in der Astronomie. Pro Jahr werden in den USA etwa 300 Doktorgrade in Astrophysik vergeben. Im Schnitt gehen nur 3 an Menschen lateinamerikanischer Herkunft und sogar nur 1 an einen Afroamerikaner. Himmelsforschung ist vor allem eine Disziplin weißer Männer. John Johnson, der an der Harvard-Universität über die Entstehung von Planeten forscht, ist afroamerikanischer Abstammung und steht ziemlich allein. Die Astronomie, so sagt er, befinde sich mit dunkler Materie, dunkler Energie und der Suche nach Leben im All vor so großen Herausforderungen, dass man sich nicht mehr leisten könne, rund 2/3 der Gesellschaft außen vor zu lassen. Die Harvard-Universität bietet seit einigen Jahren spezielle Kurse für junge Menschen aus unterrepräsentierten Gruppen der Gesellschaft an. Ziel ist, dass es Astronomen in Zukunft anders ergeht als John Johnson, der mit jedem Karriereschritt feststellte, dass er als Afroamerikaner mehr und mehr zum Exoten wurde.
Das war's für heute von Forschung aktuell. Die Kanarischen Inseln gelten jetzt als Corona-Risikogebiet. Was das für die Tourismusindustrie dort bedeutet, ist eins der Themen in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier gleich nach den Nachrichten. Außerdem informieren die Kollegen Sie über die neue Rohstoffstrategie der Europäischen Kommission. Ich danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.